Hallo und herzlich willkommen zum KrikoKo-Podcast. Hier ist die Marie für euch und der Conny ist auch dabei.
Hallo.
Das hier ist die zweite Hälfte unserer Reihe zur Verkehrswende. Bevor ihr diese Ausgabe hört, empfehlen wir euch, die letzte zuerst zu hören. Da wurde nämlich das Wort Verkehrswende zum Beispiel definiert und erläutert, warum wir überhaupt eine Verkehrswende brauchen. Außerdem wurde viel zur Geschichte der Mobilität berichtet und auch sozusagen alle Verkehrswenden, die seit dem 18. Jahrhundert stattgefunden haben, wurden einmal erklärt. Heute richten wir aber den Blick eher nach vorne in die Zukunft und auf die Herausforderungen, die wir für eine gelungene, klimaschonende Verkehrswende meistern müssen. Da starten wir jetzt direkt wieder mit einem neuen Fremdwort, Intermodalität. Was ist das und warum sollten wir uns das unbedingt merken? Das besprechen wir alles gleich. So, bevor es jetzt richtig losgeht, rufen wir uns nochmal kurz ins Gedächtnis, warum unsere Mobilität nicht einfach so bleiben kann, wie sie ist. Um unser CO2-Budget einzuhalten, müssen wir bis 2030 die Emissionen in dem Sektor gegenüber 2018 fast halbieren. Das ist jetzt ein bisschen komplex, aber wenn wir aus dem Fenster gucken und beobachten, wie sehr unsere Infrastruktur auf Autos mit Verbrennungsmotoren ausgerichtet ist, wird einfach sofort klar, dass es eine riesige Mammutaufgabe ist. Dazu müssen wir alle zusammen daran arbeiten, den effizienteren und öffentlichen Verkehr in das Zentrum unserer Mobilität zu rücken. Ein Schlüssel dazu ist diese Intermodalität.
Infoteil.
So, Conny, jetzt habe ich das Wort Intermodalität schon mehrere Male benutzt, ohne es zu erklären. Spann uns nicht länger auf die Folter. Was ist Intermodalität?
Eigentlich ist es ganz einfach. Intermodalität bezeichnet die Kombination verschiedener Verkehrsmittel, um einen bestimmten Weg zurückzulegen. Also wenn ich zum Beispiel meinen Freund Johannes in Berlin besuchen will, fahre ich mit dem Fahrrad zum Bahnhof, steige dort in den Zug. In Berlin angekommen, bringt mich ein Bus in seine Nähe und für den Rest nehme ich dann meinetwegen E-Scooter oder so. Das heißt, ich habe eine intermodale Reise, weil ich vier verschiedene Verkehrsträger für den Weg genutzt habe. Also Fahrrad, Zug, Bus und E-Scooter.
Okay, solche Wege sind jetzt für mich persönlich nichts Ungewöhnliches, aber warum ist das jetzt gerade eine große Chance, eine CO2-ärmere Mobilität zu erreichen?
Du hast ja in der Anmoderation schon festgestellt, dass wir für eine Verkehrswende weg müssen vom Individualverkehr, also das alleine Autofahren. Besser und CO2-ärmer sind also Verkehrsmittel, die wir uns mit mehr Menschen teilen. Natürlich gilt da in der Regel, je mehr, desto besser. Um genau diese Verkehrsmittel attraktiver zu machen, müssen sie in jeder Hinsicht eine Konkurrenz für das Auto sein. Und das schafft man eben nur mit einer Infrastruktur, die nachhaltige Intermodalität fördert.
Okay, klar. Also statt mit dem Auto sind die öffentlichen Verkehrsmittel auf jeden Fall nachhaltiger. Was genau ist jetzt nochmal der Faktor, der die öffentlichen Verkehrsmittel attraktiver machen soll?
Die Chance liegt darin, dass sich im Optimalfall die Vorteile verschiedener Verkehrsmittel verbinden lassen, während die Nachteile kompensiert werden. Der Zug zum Beispiel, ja, ist typischerweise schnell und komfortabel und mit seinen festen Haltestellen aber ziemlich unflexibel. Wenn ich zum Bahnhof aber schnell mit einem Rad fahren kann und es dort sicher abstellen kann, ist es auf einmal kein Problem mehr. Gelingt es, die Verkehrssysteme so zu vernetzen, wird der öffentliche Personenverkehr attraktiver und der Individualverkehr ist einfach leichter zu ersetzen dann.
Okay, das ist ja dann nicht nur aus der Nachhaltigkeitsperspektive erstrebenswert, sondern wahrscheinlich auch für die überlasteten Verkehrssysteme vieler Städte. Wer kennt sie nicht? Jetzt haben wir ja schon gemerkt, dass das prinzipiell nichts Neues ist, Wege mit verschiedenen Verkehrsmitteln zurückzulegen. Das Problem ist ja, dass es oft zu mühsam, unkomfortabel oder teuer ist. Was sind denn Stellschrauben, an denen wir drehen können, um das Potenzial von intermodalen Wegen zu entfalten?
Zuerst brauchen wir diverse Verkehrsträger einfach, die den verschiedenen Bedürfnissen und Wegen gerecht werden. Je mehr Optionen mir da zur Verfügung steht, umso eher kann ich die Verkehrsmittel meiner Reise anpassen. Das Fahrrad ist zum Beispiel untauglich, wenn ich viel Gepäck habe. Dann ist es gut, wenn mir eine Alternative mit mehr Stauraum zur Verfügung steht, wie zum Beispiel der Bus.
Damit ich Alternativen zur Auswahl habe, müssen sie aber ja auch alle für mich erreichbar sein. Und das nicht nur, wenn ich jetzt mitten in der Innenstadt wohne.
Ja, voll genau. Und deshalb brauchen wir halt zusätzlich bessere Schnittstellen. Das heißt, ganz naheliegend, physische Schnittstellen. Also Infrastruktur, die den Wechsel von einem Verkehrsmittel auf das andere erleichtern. Das fängt schon im Kleinen an, zum Beispiel mit sicheren Fahrradständern an den Bushaltestellen. Andererseits braucht es aber auch digitale Schnittstellen, also Informationssysteme, die die individuelle Routenplanung so einfach und so transparent wie möglich machen. Das könnte zum Beispiel eine App sein, die dir für den gewünschten Zielort automatisch die optimale Kombination aus allen Verkehrsmitteln anbietet.
Also die DB-App oder Google Maps gehen ja schon ein bisschen in die Richtung, wenn die Möglichkeiten auch noch recht beschränkt sind. Mir ist aber zum Beispiel aufgefallen, dass Google Maps jetzt seit einiger Zeit auch E-Scooter als Möglichkeit der Fortbewegung mit vorschlägt. So richtig kombiniert werden die Verkehrsmittel aber da auch nicht. Was mich vor allem stört, wenn ich verschiedene Angebote mixe, ist das oft unheimlich teuer, weil ich jede Teilstrecke einzeln bezahlen müsste.
Da triffst du genau die dritte Baustelle, die eben neben Verkehrsträgern und besseren Schnittstellen angegangen werden muss. Die verschiedenen Verkehrsmittel müssen möglichst mit einem einzigen Preis für die gesamte Strecke bezahlbar sein. Das Ziel muss es sein, dass ich mit einer einzigen Zahlung sowohl das Bike-Sharing-Rad, den Zug und den Bus am Zielort auf einmal benutzen kann und dass ich diese Preise dann einheitlich habe und dass die transparent sind auch.
Oh, das ist echt schon wirklich eine Menge und wir haben ja hauptsächlich nur über den städtischen Personenverkehr gesprochen. Das ist ja aber nicht die gesamte Mobilität, die wir haben. Was ist jetzt so mit dem Güterverkehr und dem Verkehr in ländlichen Gebieten zum Beispiel?
Auch in diesen Bereichen bietet Intermodalität große Chancen. Güter können sehr viel effizienter und kohlenstoffärmer verteilt werden. Menschen auf dem Land könnten durch intermodale Systeme besser in das öffentliche Verkehrsnetz integriert werden. Da gibt es zum Beispiel ganz interessante Konzepte mit sogenannten On-Demand-Bussen. Das sind Busse, die per App angefordert werden und dann intelligent durch die verschiedenen Haltewünsche der PassagierInnen die optimale Route zum nächsten Verkehrsknotenpunkt nehmen.
Okay, da möchte ich jetzt lieber nochmal direkt nachhaken. Es scheint mir nämlich so, als ob bei Mobilitätsfragen der ländliche Raum vergessen wird. Dort sind viele ja einfach wirklich auf einen Privatwagen angewiesen, da das Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln viel zu dünn ist. Da sind solche Busse vielleicht eine ganz gute Möglichkeit, diese Abhängigkeit zu durchbrechen.
Ja, hundertprozentig, definitiv. Es gibt da ganz viele verschiedene Konzepte, die sich in der Umsetzung sehr unterscheiden. Man könnte aber sagen, das Ganze ist noch in einer sehr experimentellen Phase. Das muss aber gar nicht schlecht sein, denn dadurch, dass wir verschiedene Konzepte haben, können halt verschiedene Regionen womöglich genau die Lösung finden, die für ihre Voraussetzungen am besten sind.
Wow, wow, wow. Wo genau unterscheiden sich denn die Konzepte von On-Demand-Bussen?
Da gibt es Formen, die sind normalen Bussen ganz ähnlich. Also das sind einfach Busse, die feste Haltestellen haben und die haben feste Routen und die steuern aber diese Haltestellen nur an, wenn jemand dort einen Halt auch gebucht hat. Und dann gibt es aber auch Formen, in denen Leute wie bei einem Taxi sich direkt fast bis an der Haustür abholen lassen können und dann die optimale Route, je nachdem wo sie hinwollen, jedes Mal neu, je nach Nachfrage berechnet wird. Das sind so diese beiden Extreme, zwischen denen sich dann die Konzepte bewegen. Ganz abgefahren wird es natürlich dann noch, wenn autonome Fahrzeuge ins Spiel kommen, also wenn sich die Busse ohne FahrerInnen selbst fortbewegen können. Und das bringt das Potenzial, solche Dienste eben auch kostengünstiger bereitzustellen und damit die Frequenz weiter zu erhöhen, sodass auf dem Land der öffentliche Verkehr quasi ja besser, beliebter ist als das Auto, einfach besser funktioniert und dem Auto sozusagen den Rang abläuft.
Wichtig sind da natürlich auch wieder Schnittstellen und Verkehrsknotenpunkte, die diese Busse ansteuern können und von denen die PassagierInnen dann ihre Reise fortsetzen können. Also was wir jetzt vorhin die ganze Zeit als Beispiele hatten, dass man mit dem Fahrrad zum Bus fährt und dort dann eben sichere Fahrradständer sind.
Absolut, genau. Und das ist übrigens auch keine ferne Zukunftsmusik, sondern es gibt bereits viele existierende Lösungen. Zum Beispiel das Angebot der Firma IOKI in ein paar Orten im Umland von Hamburg. Die werden über On-Demand-Busse mit dem Verkehrsnetz der Hansestadt verbunden. Wen sowas interessiert, dem kann ich nur ans Herz legen, mal im Internet danach zu suchen. Das ist echt super spannend.
Ein anderes Verkehrsmittel ist in unserem Gespräch jetzt auch schon häufiger gefallen, nämlich der E-Scooter. Ich habe jetzt schon massenhaft Beschwerden, Lobeshymnen und Halbwissen über die Roller gehört. Zum Beispiel, dass da ganz viele im Rhein liegen. Das ist ja wirklich ein Streitthema.
Ja, volles Streitthema, wo auch jeder irgendwie eine Meinung zu hat. Marie, fährst du ab und zu E-Scooter?
Nee, wirklich gar nicht. Das ist mir leider viel zu teuer. Und du?
Boah, ja, also nee, eigentlich auch gar nicht mehr. Ich bin früher ab und zu mit denen gefahren, aber jetzt eigentlich echt nur noch Fahrrad. Also schon sehr lange her, dass ich das letzte Mal mit so einem E-Scooter gefahren bin.
Okay, auch wenn wir beide jetzt keine E-Scooter benutzen, sind sie auf jeden Fall beliebt und im Stadtbild auch nicht mehr wegzudenken. Im Juni 2019 wurden die Roller in Deutschland ja erst für den Straßenverkehr zugelassen. Nur einen Monat später gab es schon über 13.000 E-Scooter in Deutschland. Jetzt will ich mal Fakten dazu haben. Fangen wir mal auf der Seite der Befürwortenden an. Welchen Anteil an der Verkehrswende sollen die Roller leisten?
Naja, die E-Scooter sind einfach eine weitere alternative Möglichkeit, sich fortzubewegen. Also die Idee ist, dass sie die Leute zu einer geringeren Autonutzung bringen und die CO2-Emissionen vor allen Dingen in Metropolregionen reduzieren. Dabei sollen sie vor allem für die berüchtigte letzte Meile eingesetzt werden. Das heißt für den Weg vom Bahnhof oder der Haltestelle zum Zielort, damit man den Weg halt einfach schneller überbrücken kann und einfacher. Es gibt Studien, die Konzepten wie E-Scootern und Ähnlichem das Potenzial unterstellen, bis zu 60% der in Deutschland getätigten Autofahrten zu ersetzen.
Ja, das hört sich ja jetzt aber erstmal alles hervorragend an, aber da gibt es doch bestimmt auch einen Haken.
Ja, klaro hat es einen Haken. Also man hört ja irgendwie manchmal Stammtischparolen, dass E-Scooter in der Produktion so krass umweltschädlich seien. Das ist zumindest, was die CO2-Bilanz angeht, nicht ganz richtig. Also es stimmt zwar, dass die höchste Umweltbelastung von diesen Rollern in der Herstellung entsteht, aber die Akkus begleichen diese Emissionen eigentlich schon so nach 150 bis 300 Kilometern. Allerdings nur, und jetzt kommt eben der Knackpunkt, wenn sie anstelle einer Autofahrt eingesetzt werden. Und das ist halt das Ding, ne? Bisher werden E-Scooter vor allem für kurze Strecken benutzt, die man halt sonst mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurücklegen würde. Und damit entlasten sie natürlich die Umwelt überhaupt nicht, sondern schaden ihr letztendlich. Ein Thema ist dann logischerweise auch das schnelle Ableben der Roller und das folgende Recycling. Die Hersteller sind aber dabei, ihre Roller immer haltbarer und recycelbarer zu machen bereits. Zum Beispiel sieht man immer mehr Anbietende mit Wechselakkus statt der vorher genutzten schwer weiterverwertbaren Einbauakkus.
Oh, das sind ja alles nicht so zu unterschätzende Probleme, die du gerade genannt hast. Wie könnten wir denn das große Potenzial zur Autofahrteneinsparung von E-Scootern besser nutzen? Also, dass es auch wirklich diesen positiven Beitrag zur Verkehrswende leisten kann. Die 60%, von denen du gesprochen hast, und die Überbrückung der letzten Meile sind ja durchaus eine große Chance.
Jo, das sind die auf jeden Fall große Chancen. Aber damit E-Scooter wirklich dazu beitragen, Autofahrten zu ersetzen, braucht es vor allen Dingen eins, nämlich gelungene Intermodalität. Du merkst, wir schließen den Kreis, wir sind wieder am Anfang dieser Folge angekommen. Herzlich willkommen, nein, Spaß. Also, wenn es gelingt, die Roller durch einheitliche Preisgestaltung und geeignete Schnittstellen in ein vernetztes Verkehrssystem besser zu integrieren, dann können die dazu beitragen, den öffentlichen Verkehr attraktiver zu machen als das Auto und damit würden sie dann endlich einen positiven Beitrag zur Verkehrswende leisten.
Wusstest du schon?
Autos sind ja nicht nur durch ihren CO2-Ausstoß, sondern auch durch ihren Flächenbedarf problematisch. Die gesamte Verkehrsfläche, also auch mit Schienen und so weiter, nimmt ganze 5% der Gesamtfläche Deutschlands ein. Wäre unser Verkehr ein Bundesland, wäre es damit größer als Schleswig-Holstein. Warum die Autos dabei besonders stören? Sie stehen. In Deutschland sind niemals, zu keiner Stoßzeit, also wirklich niemals, mehr als 10% der Autos gleichzeitig unterwegs. Die restlichen 90% oder mehr stehen dann einfach nur rum und nutzen wirklich niemanden.
Ja, das muss man sich mal vorstellen. Stell dir mal vor, du bist irgendwie Ökonom in einer Firma und hast Maschinen. Und diese Maschinen, die sollen ja arbeiten, die sollen ja rund um die Uhr laufen. Und stell dir vor, du hast Maschinen und lässt die einfach zu 90% der Gesamtzeit rumstehen und aus so. Das ist super dumm. Deswegen Carsharing und so weiter, wenn einfach Autos geteilt werden, damit sie halt nicht die ganze Zeit rumstehen, sondern wenn du sie gerade nicht brauchst, dann kann sie jemand anderes benutzen. So, das ist einfach ein super intelligentes Konzept, ja, bei dem es sich wirklich lohnt, da irgendwie dran zu bleiben, und da kann man auch wirklich Autos einfach massenhaft einsparen.
Das eine, das du sofort tun kannst.
So, jetzt haben wir zwei ganze Folgen vom Krikoko-Podcast lang über die Verkehrswende, ihre Geschichte und systematische Voraussetzungen für ihr Gelingen gesprochen. Es ist an der Zeit, endlich mal zu fragen, was kann ich denn zur Verkehrswende ganz persönlich und in meinem Alltag beitragen?
Das ist eine gute Frage. Die Antwort wird dich aber nicht überraschen. Es ist dennoch wichtig, es immer wieder zu sagen, lass nach Möglichkeit das Auto stehen. Nimm für kurze Strecken deine eigenen Füße oder das Fahrrad, nutze für lange Strecken den öffentlichen Verkehr. Wenn mal kein Weg um eine Autofahrt drumherum führt, schau doch mal, ob sich nicht eine Mitfahrgelegenheit mit Freundinnen, Kolleginnen oder irgendwie über Mitfahrzentralen finden lassen. Alles ist besser als eine Fahrt alleine im Auto.
Ja, überrascht bin ich da jetzt wirklich nicht. In Städten gibt es ja auch eine Bandbreite an Mobilitätsangeboten, die genutzt werden wollen. Ich muss sagen, mir persönlich macht es halt auch total viel Spaß, die Mobilitätsformen miteinander zu kombinieren und immer spontan das zu benutzen, was gerade am besten zu meinem Weg passt oder was auch am besten zum Wetter passt. Manchmal nehme ich für den Weg hin dann das Stadtfahrrad und auf dem Rückweg weiß ich dann, kann ich mit der Bahn nach Hause fahren.
Yes, ich lieb's auch, dass wir da einfach so viele Möglichkeiten haben grundsätzlich. Klar muss da systemisch und in der Infrastruktur noch viel passieren, aber wir müssen halt die Angebote auch nutzen, ne? Und du hast schon erkannt, die Verkehrswende kann auf jeden Fall auch Spaß machen. Also wenn wir sie richtig umsetzen, wird dabei ein gerechteres und praktikableres Verkehrssystem herausspringen. Es wird Raum in unseren Städten frei, die Umwelt wird entlastet und nebenbei unsere Mobilität auch total vereinfacht. Ich freue mich drauf.
So, da sind wir jetzt schon am Ende wieder der heutigen Podcast-Ausgabe. Wir hoffen, ihr hattet viel, viel Spaß. Vielen Dank an die Chefredaktion dieser Ausgabe, das war die Franzi, und auch an die gesamte Redaktion der Krikoko. In der Schriftausgabe findet ihr wie immer neben weiterführenden Links auch Grafiken und Bilder zu den Infos sowie einen spirituellen Impuls zu dem Thema. Das findet ihr auf j-gcl.org/krikoko. Wie auch alle älteren Ausgaben, und dort könnt ihr euch auch für den Newsletter anmelden. Der nächste Podcast geht zum Thema Rauschmittel, huiuiui. Inputs und Feedback gerne an krikoko@j-gcl.org oder einfach per Direktnachricht auf Instagram. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ich lache ja auch selbst dann darüber. Ja.
Voll, ja, genau. Deswegen brauchen wir bessere Schnittstellen vor allen Dingen. Also das heißt ganz naheliegend physische Schnittstellen.
Wichtig sind dann natürlich auch wieder Schnittstellen und
Ringersknorzen. Extrem wichtig in diesem Zusammenhang auch.
So wie Schnitzer.
Akkus begleichen diese Emissionen bereits nach 150 bis 300 Kilometern. Allerdings nur, wenn sie anstelle... Was machst du da? auf mich anzucreepen. So was müssen wir absprechen.